herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 3. November. Mein Name ist Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Ezekiel lesen wir die Kapitel 6 bis 9. Die Strafe für den Götzendienst Israels. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte: Du Mensch, schau in die Richtung, in der die Berge Israels liegen, und kündige ihnen mein Strafgericht an. Sag zu ihnen: Ihr Berge Israels, hört das Wort, das der Herr, der mächtige Gott, zu euch sagt, zu euch Bergen und Hügeln mit euren Tälern und Schluchten. Ich, der mächtige Gott, lasse das Schwert gegen euch los und zerstöre eure Götzenheiligtümer. Eure Brandopferaltäre werden abgerissen, eure Räucheraltäre in Stücke geschlagen. Die Leichen der Erschlagenen werfe ich ihren Götzen vor die Füße und verstreue ihre Gebeine rings um die Götzenaltäre. In ganz Israel liegen dann die Städte in Trümmern, die Heiligtümer sind zerstört, die Altäre abgerissen und entweiht, die selbstgemachten Götzenbilder zerschlagen. Überall werden die Erschlagenen unbestattet herumliegen, und die Leute von Israel werden erkennen, dass ich der Herr bin. Einen Rest des Volkes aber werde ich am Leben lassen und werde sie unter fremde Völker zerstreuen. Dort werden sie an mich denken und begreifen, dass ich sie bestrafen musste, weil sie mir die Treue gebrochen und sich mit den Götzen eingelassen hatten. Sie werden sich vor sich selber ekeln, wenn sie daran denken, was für abscheuliche Dinge sie getrieben haben. Dann werden sie erkennen, dass ich, der Herr, keine leeren Worte gemacht habe, als ich ihnen eine solche Strafe androhte. Weiter sagte der Herr, der mächtige Gott, zu mir: Schlage zornig die Hände zusammen und stampfe mit dem Fuß auf den Boden. Rufe: Wehe den Leuten von Israel, denn ihr Treiben ist abscheulich. Ich lasse sie durch Schwert, Hunger und Pest umkommen. Wer nicht durch das Schwert der Feinde fällt, stirbt an der Pest. Und wer der Pest entrinnt, geht am Hunger zugrunde. Ich bestrafe Jerusalem in meinem Zorn, damit die Verbannten aus Juda erkennen, dass ich der Herr bin. Die Erschlagenen werden rings um die Altäre und zwischen den Götzenbildern liegen, genau dort, wo sie den Opferrauch zu ihren Götzen aufstiegen ließen, auf allen Bergen und Hügeln und unter jedem dicht belaubten Baum. Ich selbst wende mich gegen sie und verwüste ihr ganzes Land, von der Steppe im Süden bis hinauf nach Ribla. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Das selbstverschuldete Ende ist da. Das Wort des Herrn erging an mich, er sagte: Du Mensch, höre, was ich, der Herr, den Bewohnern des Landes Israel zu sagen habe. Das Ende ist da. Über das ganze Land bricht das Ende herein. Ich lasse jetzt meinen Zorn gegen euch wüten und es ist mit euch zu Ende. Ich bestrafe euch für eure Vergehen. Die Folgen eures schändlichen Treibens sollen euch ereilen. Ich werde weder Nachsicht noch Erbarmen mit euch haben. Euer Tun soll auf euch selbst zurückfallen. Das Verderben soll sich auswirken, das ihr mit eurem Götzendienst heraufbeschworen habt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Das sage ich euch, der Herr, der mächtige Gott. Ich bringe Unheil über euch, so furchtbar, wie man es noch nie erlebt hat. Es kommt unaufhaltsam. Das Ende kommt, das Ende. Es bricht über euch herein, ihr Bewohner des Landes. Es lässt nicht auf sich warten. Wehklagen und nicht Jubel hört man dann auf den Bergen. In Kürze werde ich meinen ganzen Zorn über euch ausschütten. Ich bestrafe euch für eure Vergehen. Die Folgen eures schändlichen Treibens sollen euch ereilen. Ich werde weder Nachsicht noch Erbarmen mit euch haben. Ihr werdet ernten, was ihr gesät habt. Dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, der Herr, der dies alles über euch hereinbrechen lässt. Der Gerichtstag Gottes. Der Tag des Gerichts ist da. Unaufhaltsam bricht das Verderben herein. denn Übermut und Gewalt haben Überhand genommen. Unrecht bringt immer neues Unrecht hervor. Aber von denen, die auf Gewalt und Unrecht setzen, wird nichts übrig bleiben. Mögen sie noch so zahlreich sein und sich noch so aufspielen, mit ihrer Macht und Pracht hat es ein Ende. Die Frist ist abgelaufen. Der Tag des Gerichts ist da. Wer jetzt noch etwas kauft, soll sich nicht darüber freuen. Und wer etwas verkaufen muss, soll ihm nicht nachtrauern. Denn der Zorn des Herrn kommt über diese ganze lärmende Menge. Wer etwas verkaufen muss, braucht sich nicht nach dem Erlassjahr zu sehnen, in dem es wieder an ihn zurückfällt, denn das erlebt er nicht mehr. Die Schuld ist zu groß. Niemand wird sein Leben retten können. Man bläst Alarm, alles greift zu den Waffen, aber in die Schlacht zieht keiner. So schnell kommt der Zorn des Herrn über sie alle. Schwert, Hunger und Pest werden unter ihnen wüten. Wer auf dem freien Feld ist, fällt durch das Schwert der Feinde. Wer in der Stadt ist, wird von Hunger und Pest dahingerafft. Wenn ein paar Versprengte auf die Berge entkommen, werden sie dort wie verängstigte Tauben sein. Sie werden jammern über die schlimmen Folgen ihrer Schuld. Von Schrecken gelähmt lassen alle die Hände sinken. Vor Angst können sie das Wasser nicht mehr halten. Sie ziehen den Sack an und scheren sich den Kopf kahl. Sie zittern an allen Gliedern. Ihre Gesichter sind verstört, weil solche Schande über sie hereinbricht. Ihr Silber und Gold werfen sie auf die Straße wie Kehricht. Es kann sie nicht retten am Gerichtstag des Herrn. Es ist wertlos geworden. Sie können ihren quälenden Hunger damit nicht stillen. Das ist die Strafe dafür, dass sie sich durch ihr Silber und Gold zur Auflehnung gegen den Herrn verführen ließen. In ihrem Übermut haben sie daraus ihre abscheulichen Götzenbilder gemacht. Darum müssen sie es jetzt voll Ekel wegwerfen. Ich gebe ihre Schätze den Fremden zum Raub, sagt der Herr, den Feinden zur Beute. Die werden ihre Götzenbilder entweihen. Ich wende mich von meinem Volk ab und lasse sogar mein eigenes Heiligtum entweihen. Räuber werden in den Tempel eindringen, ihn schänden und ein Blutbad anrichten. Denn das Land ist voll Mord und Totschlag und in Jerusalem regiert Gewalt. Deshalb rufe ich die erbarmungslosesten Völker herbei, damit sie die prächtigen Häuser in Besitz nehmen. Ich mache ein Ende mit der Überheblichkeit ihrer Bewohner und alles, was ihnen heilig ist, wird entweiht. Angst und Panik erfasst sie. Jeder sucht sich zu retten. Aber es gibt keine Rettung. Unglück türmt sich auf Unglück. Eine Schreckensnachricht jagt die andere. Vergeblich suchen sie ein Gotteswort beim Propheten. Der Priester hat keine Antwort. Die Ältesten wissen keinen Rat. Der König wird von Entsetzen gepackt. Er stimmt die Totenklage an und die Männer des Landes sind gelähmt vor Schrecken. Ich ziehe sie alle zur Rechenschaft für ihr schlimmes Treiben. Ich verurteile sie so unbarmherzig, wie sie andere verurteilt haben. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ezekiel sieht den Götzendienst im Jerusalemer Tempel. Es war im 6. Jahr unserer Verbannung, am 5. Tag des 6. Monats. Die führenden Männer der aus Juda weggeführten saßen bei mir in meinem Haus. Da spürte ich, wie der Herr, der mächtige Gott, seine Hand auf mich legte. Als ich aufblickte, sah ich eine Gestalt, die aussah wie ein Mann. Von der Stelle, wo die Hüften sind, nach unten sah sie aus wie Feuer, nach oben aber strahlend wie helles Gold. Sie streckte etwas wie eine Hand nach mir aus und packte mich an den Haaren. So hob mich der Geist in meiner Vision weit über die Erde empor und trug mich nach Jerusalem, zum Eingang des nördlichen Stadttors. Bei diesem Tor stand das Götzenbild, das den Zorn des Herrn erregt. Da sah ich den Gott Israels in seiner strahlenden Herrlichkeit, genau wie ich ihn in der Ebene am Fluss Kebar gesehen hatte. Er sagte zu mir: Du Mensch, sieh nach Norden. Ich blickte nach Norden und sah außerhalb des Tores einen Altar. Am Toreingang stand ein Götzenbild. Du Mensch, sagte der Herr, siehst du, was sie da treiben? Die Leute von Israel kümmern sich nicht um meinen Tempel, stattdessen verüben sie diesen abscheulichen Götzendienst. Aber du wirst noch Schlimmeres sehen. Er führte mich zum Eingangstor des äußeren Tempelvorhofs. Dort sah ich ein Loch in der Mauer. Du Mensch, befahl er mir, durchbrich die Mauer. Ich tat es und stand vor einer Tür. Geh hinein, sagte er, und sieh, was sie dort Abscheuliches treiben. Ich ging hinein und sah, dass man überall an den Wänden die Bilder von unreinen Tieren eingemeißelt hatte, die dem Herrn ein Greuel sind. Das waren die Götzen des Volkes Israel. Vor diesen Bildern standen 70 Männer mit Räucherpfannen in der Hand, von denen Weihrauchwolken aufstiegen. Die 70 gehörten zu den Ältesten Israels. Auch Jaasania, der Sohn Schafans, war unter ihnen. Der Herr fragte mich: Du Mensch, siehst du, was die führenden Männer Israels im Verborgenen treiben? So machen sie es auch zu Hause, jeder vor seinem Götzenschrein. Sie denken, der Herr sieht es nicht, er kümmert sich nicht mehr um unser Land. Aber du wirst sehen, dass sie noch Schlimmeres tun. Darauf führte er mich zum Nordtor des inneren Tempelvorhofs. Dort saßen Frauen und weinten über den Tod des Gottes Tammuz. Der Herr sagte zu mir: Du Mensch, siehst du das? Du wirst noch Schlimmeres sehen. Er führte mich in den inneren Vorhof des Tempels. Vor dem Eingang zum Tempelhaus, zwischen dem Brandopferaltar und der Vorhalle, standen etwa 25 Männer. Sie blickten nach Osten, mit dem Rücken zum Tempel des Herrn und warfen sich nieder, um die Sonne anzubeten. Der Herr sagte zu mir: Du Mensch, siehst du das? Reicht es nicht, dass die Leute von Juda überall im Land Götzen verehren und Unrecht tun? Müssen sie mich auch noch damit reizen, dass sie es hier in meinem Tempel tun? Jetzt kenne ich keine Rücksicht mehr. Erbarmungslos und ohne Schonung werde ich gegen sie vorgehen. Auch wenn sie noch so sehr um Gnade flehen, ich höre sie nicht mehr. Das Gericht über Jerusalem. Dann rief der Herr vor meinen Ohren mit lauter Stimme: Kommt herbei, die ihr das Strafgericht an Jerusalem vollstrecken sollt. Bringt euer Mordinstrument mit. Da kamen 6 Männer durch das nördliche Tempeltor. Jeder hatte ein Schwert in der Hand, und mit ihnen kam ein 7. Der hatte ein leinenes Priestergewand an. An seinem Gürtel hing eine Schreibtafel. Sie kamen näher und blieben bei dem bronzenen Altar stehen. Die strahlende Herrlichkeit Gottes, nämlich der Gott Israels in der Gestalt, wie er sich mir gezeigt hatte, erhob sich von den geflügelten Gestalten, den Cherubim, und trat an den Eingang des Tempels. Er rief dem Mann im Leinengewand mit dem Schreibzeug zu: In Jerusalem gibt es noch Menschen, die sich an dem abscheulichen Treiben nicht beteiligt haben und die darüber Schmerz und Trauer empfinden. Geh durch die Stadt und mach ihnen ein Zeichen an die Stirn. Ich hörte auch, wie er zu den 6 anderen sagte: Geht hinter ihm her durch die Stadt und bringt ohne Schonung alle um, alte Männer und Junge, Mädchen, Kinder und Frauen. Rührt aber niemand an, der das Zeichen an der Stirn trägt. Beginnt hier beim Tempel. Sie taten es und machten den Anfang mit den Ältesten, die vor dem Tempel standen. Und der Herr sagte: Füllt die Tempelhöfe mit Leichen. Scheut euch nicht, den Tempel zu schänden. Dann geht in die Stadt und schlagt dort zu. Die Männer erschlugen alle, die im Tempelbezirk waren, nur mich verschonten sie. Ich warf mich nieder und schrie: Ach Herr, du mächtiger Gott, willst du in deinem Zorn über Jerusalem den ganzen Rest deines Volkes ausrotten? Er antwortete: Die Leute von Israel und von Juda haben schwere Schuld auf sich geladen. In Stadt und Land haben sie gemordet und das Recht mit Füßen getreten. Sie denken, der Herr kümmert sich nicht um unser Land, er sieht uns ja nicht. Darum schone ich sie nicht und habe kein Erbarmen mit ihnen. Jetzt trifft sie die verdiente Strafe. Da kam der Mann mit dem Leinengewand und dem Schreibzeug aus der Stadt zurück und meldete: Ich habe deinen Befehl ausgeführt. Hebräerbrief lesen wir von Kapitel 4, Vers 3 bis Kapitel 5, Vers 10. Gottes Ruhe, die Zusage, die weiterhin offen steht. So werden auch wir nur in die Ruhe Gottes hineinkommen, wenn wir im Vertrauen festbleiben. Sonst gilt, was Gott von den anderen gesagt hat: Ich schwor in meinem Zorn, in meine Ruhe nehme ich sie niemals auf. Dabei stehen doch Gottes Werke schon seit Vollendung der Weltschöpfung fertig da, auch seine Ruhe. Es heißt vom siebten Schöpfungstag: Am siebten Tag ruhte Gott von aller seiner Arbeit aus. An der vorher genannten Stelle heißt es jedoch: In meine Ruhe nehme ich sie niemals auf. Dann muss es also noch Leute geben, die aufgenommen werden, nachdem die anderen, die die gute Nachricht zuerst gehört haben, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben. Deshalb setzt Gott aufs Neue einen Tag fest, ein neues Heute. Nach so langer Zeit lässt er, ich habe es schon angeführt, durch David ausrufen: Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt. Denn hätte schon Josua das Volk in die Ruhe hineingeführt, dann würde Gott nicht noch von einem anderen Tag danach sprechen. Folglich steht die versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch bevor. Denn wer in die Ruhe Gottes gelangt ist, ruht auch selbst aus von seiner Arbeit, so wie Gott ausruht von der seinen. Wir wollen also alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Niemand soll, nach dem abschreckenden Beispiel, das damals das Volk in der Wüste gab, durch Ungehorsam zu Fall kommen und von ihr ausgeschlossen bleiben. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Es gibt niemand, dessen Inneres vor Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Jesus, unser oberster Priester, tritt bei Gott für uns ein. Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Jeder oberste Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt, um ihre Angelegenheiten vor Gott zu vertreten. Er soll Gaben und Opfer für ihre Sünden darbringen. Weil er selbst ein schwacher Mensch ist, kann er mitfühlen mit den Unwissenden und Irrenden. Weil er in seiner Schwachheit selber sündigt, muss er sogar für sich selbst Opfer darbringen, nicht nur für das Volk. Auch nimmt sich niemand selbst die Würde, oberster Priester zu sein. Er erhält sie vielmehr durch Gottes Berufung, so wie Aaron. So hat sich auch Christus nicht selbst die Würde des obersten Priesters genommen, sondern Gott hat sie ihm gegeben, der zu ihm sagte: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht. Und an einer anderen Stelle sagt Gott: Du bist Priester auf ewig, nach der Art Melchisedeks. Als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Und doch, obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für alle, die ihm gehorchen, zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Denn Gott hat ihn zum obersten Priester ernannt. Und zwar zum obersten Priester nach der Art Melchisedeks. Verse 1 bis 15. Gott hält sein Versprechen. Dankt dem Herrn, macht seinen Namen überall bekannt. verkündet allen Völkern, was er getan hat. Singt und spielt zu seiner Ehre, ruft euch seine Wunder ins Gedächtnis. Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott. Seid voller Freude über ihn, ihr, die ihr nach ihm fragt. Geht zum Herrn, denn er ist mächtig. Sucht seine Nähe zu aller Zeit. Erinnert euch an seine machtvollen Taten, an seine Wunder und Gerichtsurteile, ihr Nachfahren seines Dieners Abraham, ihr Nachkommen Jakobs, ihr seine Erwählten. Er ist unser Gott, er, der Herr, seine Herrschaft umschließt die ganze Welt. Niemals vergisst er seinen Bund mit uns, sein Versprechen gilt 1000 Generationen. So hat er es Abraham zugesagt und es Isaak mit einem Schwur bestätigt. So hat er es Jakob fest versprochen, als ewigen Bund mit Israel. Er hat gesagt, ich gebe euch ganz Kanaan, ich teile es euch zu als Erbbesitz. Sie waren damals leicht zu zählen, nur eine Handvoll Leute waren sie, eingewanderte Fremde im Land. Sie zogen von einem Volk zum anderen, auf Wanderschaft in vieler Herren Länder. Doch Gott ließ sie von niemand unterdrücken. Ihretwegen warnte er die Herrscher. Hände weg von meinen berufenen Dienern, krümmt meinen Propheten kein Haar. Aus Sprüche Kapitel 26 lesen wir Vers 28. Wer andere mit seinen Lügen zugrunde gerichtet hat, hasst sie auch dann noch. Verleumdung führt zu Vernichtung. Soweit die heutige Bibellese. Wir lesen die Losung noch aus Zephania 2, Vers 3. Suchet den Herrn, all ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Und aus Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.